Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Bischofener. Letzten Dienstag war es so, dass der 31. Oktober war. Es war Halloween. Ich weiß nicht, wie das hier in Bischofen gehandhabt wird. Viele Kinder und Jugendliche, für die ist das ein großer Festtag. Und die ziehen dann von Tür zu Tür, verkleiden sich, um unter dem Slogan Süßes oder Saures irgendwas zu verlangen. Alle Supermärkte, alle Medien sind darauf eingestellt, es wird viel verkauft. Auch wir waren vorbereitet, wir hatten ein bisschen was da, auch ein paar Hefte. Hat keiner geklingelt, vielleicht war das die Erfahrung der letzten Jahre. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ich kann das verstehen, dass Halloween für Kinder und Jugendliche ein sehr, sehr attraktives Fest ist. Es macht Spaß, sich zu verkleiden, so ein bisschen Gruseln ist gut und Süßigkeiten habe ich auch schon immer gut gefunden. Insofern kann ich das verstehen. Aber so ein Fest, wo es um Gruseln und Grauen geht, ist überhaupt nicht meins. Vor allem jetzt gerade in den Zeiten, die wir jetzt gerade haben. Gruseln und Grauen habe ich genug, wenn ich die Zeitung aufschlage oder wenn ich die Nachrichten anmache. Und deswegen ist Halloween eigentlich gar nicht so mein Fest. Da könnte man jetzt eine ganze Menge an Dingen aufzählen, die gerade im Argen liegen. Es wirkt ja so, als wäre die Welt gerade irgendwie aus den Fugen geraten. Wir haben seit über anderthalb Jahren Krieg in der Ukraine und es zeichnet sich kein Ende ab. Wir haben Probleme mit dem Klima. Wir haben Erdbeben und Naturkatastrophen. Wir haben seit dem Oktober noch den Konflikt in Israel rund um Palästina. Gruseln und Grauen gibt es in den Medien genug. Und dann haben wir noch gar nicht angefangen von den persönlichen Krisen und Gründen fürs Grauen, die da auch noch so alle kommen könnten. Streit, Scheidung, Krankheit, Einsamkeit. Fürs Gruseln brauche ich kein extra Fest. Und weil ich fürs Gruseln kein Fest brauche, möchte ich mit euch heute einen Text betrachten, wo es gegen das Gruseln geht. Ich möchte mit euch einen Text betrachten, der auch zum 31. Oktober gehört, nämlich zum Reformationsfest. Ich möchte mit euch nachdenken über den Psalm 46. Das ist der Psalm, der so die Grundlage bildet für Luthers Lied von »Ein feste Burg ist unser Gott«. Ich möchte ihn erst am Stück lesen, und dann nach und nach mit euch darüber nachdenken. Psalm 46. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein Lied der Söhne Korach, vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenn gleich das Meer wütete und wallte, und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, Selah. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben, mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drin, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn es sich hören lässt. Wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, Selah. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bögen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, Selah. Wir haben hier ein Mutmachlied. Ein Lied gegen die Angst. Und ich will anhand von vier Gegenständen diesen Psalm mit euch betrachten. Denn so ein Bild, ein Gegenstand, ist eine gute Erinnerungshilfe. Das nimmt man mit, dann sieht man zu Hause den Gegenstand und erinnert sich vielleicht an die Botschaft des Psalms und nimmt das mit. Also, lasst uns ein Lied singen gegen die Angst, gegen das Grauen, das uns umgibt, anhand von vier Gegenständen. Der erste Gegenstand, den ich mitgebracht habe, ist das, was von Halloween übrig geblieben ist, nämlich eine Riesenschüssel voller Gummibärchen. Und ihr dürft euch alle nachher gerne Gummibärchen abholen und das mit nach Hause nehmen. Und wenn ihr zu Hause ein Gummibärchen esst, könnt ihr daran denken, dass das so ein bisschen Symbol ist für das Angstvolle, für das Grauen, für das Gruselige, was bei uns so vor der Haustür steht. Es ist doch so, oft verteilen wir solche Dinge, wenn wir denn was verteilen an Halloween. Und wir haben eine ganze Menge Dinge, die bei uns gruselnd und grauend vor der Tür stehen. Das sind nicht die Kinder mit ihren Verkleidungen, aber all das, was ich vorhin genannt habe, die politische Lage, die persönlichen Dinge. Mit Ängsten kennen wir uns aus. Wir Deutsche sind übrigens international bekannt dafür, dass wir die Weltmeister der Angst sind. Man spricht im Englischen von der German Angst. Wir Deutschen kennen uns gut darin aus, Bedenken zu haben, Bauchschmerzen. Und im Grunde genommen ist das biblisch, denn die Bibel redet die Ängste hier nicht klein. Die Bibel sagt nicht, das muss verniedlicht werden oder das gilt nicht, sondern die Angst ist berechtigt. Und der Psalm ist voll von Gründen für so eine Angst. In Vers 2 ist von den großen Nöten die Rede, die uns getroffen haben. In Vers 3 wird die Angst ganz konkret beschrieben. Wenn die Welt untergeht, selbst wenn die Erde erbebt, wenn die Berge wanken. Das heißt, der Psalm spricht doch ganz konkret davon, dass die Grundfesten erschüttert werden. Dass das Schlimmste eintritt, was man sich vorstellen kann. Dass das, was stabil ist, plötzlich einstürzt. In Vers 4 wird beschrieben, wie die Meere wüten und die Berge zum Einsturz bringen. In der Bibel sind die Meere ein Bild von Chaos, von Zerstörung. So ein Bild von der Villa am Strand mit Blick auf dem Meer und der schönen Liege, wo man in den Sonnenuntergang blickt, das ist der Bibel völlig fremd. Das Meer ist Sturm, ist Chaos, sind unkontrollierbare Gewalten. Hier werden riesige Nöte beschrieben, existenzielle Nöte. Nöte, die uns den Atem stocken lassen und den Schweiß ausbrechen lassen. Und die Bibel beschreibt das immer und immer wieder. Und es gibt Bibelstellen, wenn ich die lese, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Da bricht mir ein bisschen der Angstschweiß aus. Die Endzeitreden, das Buch der Offenbarung. Was da alles beschrieben wird, das sind Dinge, die sind fürchterlich, die sind angstvoll. Wenn dann von einem Drachen geredet wird, von einem Tier, von den Mächten des Teufels. Es gibt Grund, Angst zu haben. Und auch Luther, als er das Lied dichtete von der festen Burg, der vertont das. Der singt in dem Lied von dem altbösen Feind mit Ernst, er's jetzt meint. Oder im Vers 3, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt. Als Luther das Lied von der festen Burg geschrieben hat, hatte er allen Grund, Angst zu haben. 1529. Damals war die Welt im Wanken, da waren die Grundfesten erschüttert. Und Luther und seine Zeitgenossen, die lebten in so einer Erwartung, das Ende ist nah. Die kamen sich vor, als wären sie mitten im Katastrophenfilm. Europa zerstritten in religiösen Fragen. Und in diese Spaltung hinein kommt das Osmanische Reich und erobert Land um Land und breitet sich immer mehr aus. Erst Konstantinopel, bevor Luther geboren wurde, aber 1529 standen die Osmanen erstmals vor Wien. Und die Leute damals haben die Luft angehalten, haben gesagt, wenn jetzt Wien fällt, dann ist alles aus, dann ist alles hinüber. Das sind die finsteren Mächte aus dem Osten, die da beschrieben werden. Wenn das jetzt kommt, wir haben berechtigte Gründe zur Angst. Die Bibel sagt nicht, das wird schon. Nimm das nicht so ernst. Die Bibel steht zu den Ängsten und deswegen der erste Gegenstand, die Gummibärchen. Aber Gott sei Dank bleibt die Bibel nicht bei dieser Angst stehen. Das Ende ist kein Schild mit dem großen Auftritt, das Ende ist nah, jetzt lasst uns alle verzweifeln. Nein, die Bibel hält dagegen und zwar spannenderweise oft mit ganz kleinen Worten. Im Vers 5 ist so ein Umbruch, wo aus der Angst plötzlich was anderes wird. Das fängt an mit dem Wort dennoch oder trotzdem oder aber, je nach Übersetzung. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben, heißt es bei Luther. Auf der einen Seite haben wir die Angst, aber dennoch gibt es einen Grund, dass man fein lustig bleiben soll. Ja, warum denn? Und auch darauf gibt uns der Psalm ganz viele Antworten. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, heißt es in Vers 2. Oder in Vers 8 und Vers 12 in diesem Refrain heißt es, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Gott ist unser Schutz, unsere Festung, unsere Burg. Und deswegen habe ich als zweiten Gegenstand so eine Burg mitgebracht. Ist die Spielzeugburg von meinem Bruder. Ich stelle die mal hier unten hin. Wir wissen ja alle, wie so eine Burg aussieht und wie eine Burg funktioniert. Burgen sind was Wunderbares gewesen für die Leute damals. Ich wohne in Edingen am Fuße von Burg Greifenstein. Also ich kann die sehen aus dem Garten. Ich weiß, es sind ein paar Kilometer steil den Berg hoch. Aber wenn ich mir das so vorstelle, für mich im Mittelalter, wenn ich gewusst hätte, da kommen irgendwelche Feinde, da kommt was Böses, dann hätte ich doch gewusst, wo ich hinrenne. Nämlich dahin, wo es eine dicke Mauer gibt, die mich schützt. Dahin, wo ich Rettung habe, wo ich Hilfe habe, wo ich geborgen bin. Wo ich drin bin und die Angst ist draußen. Wo man das Burgtor hochziehen kann. Das ist doch das Sinnbild einer Burg. Wir benutzen heute noch den Begriff Torschlusspanik. Das ist ein Begriff, der aus der Zeit der Burgen und der Stadtmauern kommt. Da Da war es damals üblich, wenn abends geblasen wurde oder getrommelt, es wurde irgendwann das Tor zugemacht. Und wer dann draußen war, der war draußen vor der Tür. Und wer drinnen war, der war drinnen und war geborgen. Und wer draußen war, der war draußen, im Wald, im Finstern, bei all den Gefahren. Aber wer drinnen war, der hatte meterdicken Schutz. Mitten in der Dunkelheit und der Not. Alleine draußen sein, das ist furchtbar. Aber bei Gott bin ich geschützt, da bin ich hinter den dicken Mauern. Und es kommt noch mehr dazu. In Vers 5 spricht Luther vom Brünnlein in der Stadt Gottes. Die Hoffnung für alle, die drückt das ein bisschen weniger poetisch aus. Ein breiter, mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes, die Wohnung des Höchsten, den heiligen Ort. Keine Sorge, bei Gott bist du versorgt. Egal ob ein Brünnlein oder ein mächtiger Strom oder ein River of Joy. Bei Gott bist du an der Quelle. Im neuen Jerusalem, das in Offenbarung 22 beschrieben wird, da geht dieser Strom lebendigen Wassers direkt vom Thron Gottes und des Lammes aus. Ein Gegenbild zu diesem zerstörerischen Meer, das alles zum Einsturz bringt. Wenn Gott in der Stadt wohnt, dann kann die Stadt nichts erschüttern. Denn Gott kümmert sich. Gott ist da. Im Vers 6 von unserem Psalm heißt es, Gott ist in ihrer Mitte. Schon früh am Morgen beschützt er sie. Niemals wird sie ins Unglück stürzen. Gott ist da, Gott ist in ihrer Mitte. Gott ist kein Handwerker, der mir auf meinen Notentermin irgendwann nächstes Jahr gibt. Gott ist kein Beamter, der immer unerreichbar ist. Gott ist niemand, der mittags um 12 sagt, am Freitag hoch die Hände Wochenende. Gott ist da und Gott kümmert sich. In Psalm 121 wird Gott beschrieben, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft nicht, noch schlummert er. Gott schläft nicht. Gott ist da. Gott schützt. Und weil Gott da ist, sind die Feinde chancenlos und müssen kapitulieren. Im Vers 7 unseres Psalms heißt es, ringsum versinken die Völker im Chaos und ihre Macht wird erschüttert, denn Gott lässt seine mächtige Stimme erschallen und schon vergeht die ganze Erde. Gott lässt seine Stimme erschallen und das reicht. So groß ist Gott. Jesus sagt mitten im Sturm ein Wort und der Sturm ist still. Luther dichtet dem Lied, ein Wörtlein kann ihn fällen. So groß ist Gott. Und kein Nero, kein Napoleon, kein Hitler, auch heute kein Putin oder kein Trump oder wie immer sie heißen mögen, hat das letzte Wort, sondern Gott regiert. Gott hat das letzte Wort. Und die Geschichte ist seine Geschichte. Seine Geschichte heißt auf Englisch His Story. Und History heißt Geschichte, das passt zusammen. Es ist Gottes Geschichte, Gott hat die Zügel der Welt in seiner Hand. In Psalm 2 wird das ganz wunderbar beschrieben. Psalm 2 beginnt mit dem Toben der Völker. Da heißt es im Vers 1, warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn. Da wird beschrieben, das Chaos und das Murren. Und dann heißt es im Vers 4, aber der im Himmel wohnt, lacht ihre und der Herr spottet ihre. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihre und der Herr spottet ihre. Gott ist größer, Gott regiert die Geschichte. Auch wenn es oft ganz anders aussieht. Selbst in finstersten Zeiten dürfen wir das wissen, dass Gott derjenige ist, der das letzte Wort hat, der regiert, der eine feste Burg ist. Die Zeiten des Nationalsozialismus waren ganz finstere Zeiten. Und dort gab es auch einige Geistliche, die eingesperrt wurden in Konzentrationslagern. Und in Dachau gab es was ganz Spannendes. Es gab einen Block für Geistliche. Da wurden die alle zusammen eingepfercht. Wahrscheinlich haben die Nazis gedacht, lass die sonders auch mal ein bisschen Gottesdienst feiern, das schadet nichts. Und dann hat 1944 ein holländischer Pfarrer mit dem Namen den Hertog über Psalm 2 gepredigt. Und hält die Predigt, wo er erst beschreibt, wie die Völker toben und die Nationen sich aufregen. Und es war allen klar, die dazugehört haben, der redet über die Nationalsozialisten und wie die die Welt umgestalten wollen und über ihr großes Toben. Und dann redet er darüber, dass der im Himmel wohnt, ihrer lacht und der Herr ihrer spottet. Das Lachen Gottes ist Ostern. Das ist kein höhnisches Lachen. In dem Spott kommt das vielleicht vor, aber das ist das Osterlachen. Die Mächte der Finsternis, ihr habt vorhin das Abendmahl gefeiert, wo es aussieht, Karfreitag, als wäre alles verloren, als wäre alles der Untergang. Aber das gehört genauso zusammen mit Ostern, dass Gott aufersteht, Gott triumphiert. Wir haben ein Osterlachen. Eine ganz einprägsame Predigt. Wir haben riesige Probleme und Sorgen. Und mir geht es oft so, dass ich dabei hängen bleibe. Ich gucke die Nachrichten und ich bleibe bei den Sorgen hängen und bei den Problemen. Und dann schaue ich auf mich und auf die Sorgen und auf meine Fähigkeiten und dann habe ich Angst. Und Psalm 46 ist ein Mutmachpsalm, der sagt, bleib nicht dabei hängen, bleib nicht bei den Wellen der Angst hängen. Blick auf Gott, der größer ist. Blick auf Gott, der kann. Blick auf Gott, der eine Burg ist und eine Festung. Im Vers 9 und 10 wird das in dem Psalm eindrücklich beschrieben. Kommt und seht, was der Herr Großes getan hat. Seine Taten bereiten Entsetzen. In aller Welt bereitet er den Kriegen ein Ende. Die Kampfbögen bricht er in zwei, er zersplittert die Speere und verbrennt die Kriegswagen. Das sind doch Verse, die man in heutigen Zeiten rot markieren will, wo man sich sagt, das wünschen wir uns doch, dass Gott endlich eingreift, die Bögen und die Speere und die Kriegswagen zerstört. Luther dichtet, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Das sind wir, wenn wir auf uns blicken, aber wir haben einen Gott, der kann. Erinnere dich an deine großen Taten, hab das vor Augen. Es gibt einige Ausleger, die bringen den Psalm 46 in Verbindung mit dem, was in 2. Könige 18 und 19 beschrieben wird. Da haben wir den König Hiskia, vor dessen Stadttor auf einmal ein riesiges Problem auftaucht, nämlich der Sanherib mit dem Herr der Assyrer. Und der Sanherib, der lässt den König Hiskia total herausfordern, der bringt ihm eine Botschaft mit und sagt, König Hiskia, schau dich um, schau in die Geschichte, schau überall hin. Keiner hat mich aufgehalten, ich bin der Größte, ich bin der Beste. Vor wem erhoffst du die Rettung? Wer soll jetzt kommen? Ich habe alle platt gemacht. Keiner rettet dich. Du hast keine Chance. Sieh dich um. All die Völker. Keiner der Götter hat sie gerettet. Auf wen verlässt du dich? Du hast null Aussicht auf Erfolg. Und der Hiskia, der sieht dieses Herr der Assyrer und er nimmt diese Botschaft des Königs und dann macht er was Spannendes. Er geht mit dieser Botschaft des Königs von Assyrien in den Tempel vor Gott und breitet dort die Gruselbotschaft aus. Und dort erhält der Hiskia die Zusage Gottes, dass Gott ihm sagt, ich schlafe nicht, ich greife ein. Und in 2. Könige 19 heißt es dann in Vers 35, und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man sich früher am Morgen aufmachte, da lag alles voller Leichen. Wahnsinn, oder? Ein Wort reicht, ein Engel reicht hier 185.000 Mann. Und jetzt bin ich auf ein bisschen seltsamen Gedanken gekommen. Wir haben vorhin aus Gethsemane gehört und in Gethsemane zieht der Petrus das Schwert und will die Attacke starten und sagt, Jesus, steck dein Schwert weg. In Matthäus 26, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Oder meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken. So, jetzt könnte man ein bisschen Mathe machen. Ein Engel 185.000, 12 Legionen Engel, jede Legion 8.400 Mann, mal 185.000. Könnten wir jetzt rechnen. 12 mal 8.400 mal 185.000. Aber es geht hier nicht um die Mathematik. Es geht hier darum, dass Gott kann, dass ein Wort von ihm reicht und Königreiche fallen. Und wenn er sich hören lässt, dann reicht seine Stimme schon. Gott ist eine Burg, Gott ist eine Zuflucht, im Gegensatz zu all den Grauen, die uns entgegenstehen. Und trotzdem ist es manchmal so, dass ich das vergesse. Deswegen ist der dritte Gegenstand ein Geschirrtuch. Es sollte eigentlich ein Taschentuch sein, aber ich habe Angst gehabt, dass man es da nicht sieht. Ein Geschirrtuch mit einem Knoten. Das hat man früher genommen, wenn man sich an was erinnern will. Glaube ich, war da so ein Symbol für. Ein Knoten im Taschentuch. Daran will ich mich erinnern. Denn wir leben in bösen Zeiten. Und manchmal ist es so, dass Gott nicht sofort hilft, wenn wir die Hilfe gerne hätten. Manchmal ist es auch so, dass Gott mit uns Wege geht, die anders sind als die Wege, die wir uns vorstellen. Dass Gott weiterblickt, Richtung Ewigkeit blickt. Jesus selbst hat in Gethsemane gebetet, dass der Kelch an ihm vorübergehen soll, aber Gott hat ihn den Weg ans Kreuz gehen lassen, zu unserem Heil. Aber selbst wenn Gott mit uns einen Weg geht, den wir uns vielleicht anders vorstellen, geht er einen Weg, der gut ist. Und er selbst geht mit. Selbst wenn es ans Sterben geht, selbst wenn der Weg in die Ewigkeit führt. Viele von euch kennen bestimmt den Wilhelm Busch und auch seinen Bruder Johannes Busch, die in Zeiten des Kriegs und in den 50er Jahren ganz prägend waren. Und Johannes Busch hat beschrieben, dass dieser Psalm 46 für seinen Vater in der Sterbezeit ein ganz wichtiger Psalm war. Dass er sich da richtig dran festgekrallt hat. Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Und es ist gut, wenn wir solche Lieder haben, an die wir uns festkrallen können. Wenn wir so ein Taschentuch haben, wo wir sagen, an dieses Lied will ich mich erinnern. Es gibt so viele Lieder, die ich im Kopf habe, die aber in so Situationen uns nicht weiterbringen. Ein Lied wie Im Herzen von Europa oder Die Eintracht vom Main oder Atemlos durch die Nacht, das sind keine Lieder, die uns weiterbringen. Aber ein Lied, das heißt, Gott ist meine Zuversicht und Stärke, das ist ein Lied, an das ich mich klammern kann. im Vers 8 und im Vers 12 und wahrscheinlich stand es auch im Vers 4, haben wir den Refrain des Liedes. Der Herr, der allmächtige Gott, steht uns bei. Der Gott Jakobs ist unser Schutz, heißt es in der Hoffnung für alle. Das ist der Kehrvers. Und wir haben hier einen Gott, der sich auf zweifache Weise vorstellt, diesen Nöten gegenüber. Einmal der Herr, der allmächtige Gott, Luther sagt, der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Der Gott, der ein Heer von Engeln hat, wo jeder einzelne Engel für 185.000 reicht. Der allmächtige Schöpfer, der Kosmos, der Welten- und Sternenlenker, das ist die eine Seite Gottes. Und auf der anderen Seite der Gott Jakobs. Der Gott Jakobs, der persönliche Gott, der sich ins Kleine hineinbegibt, auf die Mikroebene, der diesen kleinen Betrüger Jakob rausgreift und mit ihm Geschichte schreiben will. Und Gott, der auch mich und auch dich einlädt, zu sagen, ich will der Gott von dir sein. Ich will für dich da sein, ich will deine Zuflucht und Stärke sein. Und daran müssen wir uns erinnern in Zeiten der Not, in Zeiten der Angst, wie wir damit umgehen. Für die Zeiten der Angst habe ich eine Beispielgeschichte, die ich einfach erzählen muss und ich erzähle sie oft. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, da bin ich Kind gewesen, also in den 70ern geboren, aber Florian Iljes, Journalist und Schriftsteller, der schreibt mal ein Buch über meine Generation. Er hat das genannt Generation Golf. Und er beschreibt darin, wie man in den 80ern groß wurde. Und er hat beschrieben die beiden wichtigsten Fernsehprogramme für Kinder, die in den 80ern Kind waren. Das eine Fernsehprogramm war die ultimative Sendung, samstags Badewanne und dann von Fernseher Wetten, dass mit Frank Elstner oder Thomas Gottschalk. Gehe nie montags in die Schule, ohne Wetten, dass gesehen zu haben, du konntest nicht mitreden. Und auf der zweiten Seite die schlimmste und furchtbare und gruseligste Sendung, die es im deutschen Fernsehen damals gab. Freitagsabends beschreibt er dann, und so habe ich es erlebt, die Eltern sind ausgegangen, die Fernbedienung des Fernsehers oder man muss noch mit anderen machen, zieh deinen magisch an. Und dann lief Aktenzeichen XY ungelöst mit Eduard Zimmermann. Und das waren wirkliche Kriminalfälle, wirkliche Verbrecher, die gesucht wurden. Und wie er das beschreibt, habe ich es erlebt. Der kleine Heiko sitzt auf dem Sofa, die Oma oben hat nichts mitgekriegt, meine Eltern waren irgendwo. Der erste Fall läuft und was passiert? Ich höre sofort ein Geräusch im Garten und war mir sicher, der Verbrecher ist draußen vor der Tür. Mein Herz wummert bis zum Gehtnichtmehr und ich habe ein Geräusch im Keller gehört und bin tausend Ängste gestorben. Und irgendwann hat sich der Schlüssel im Schloss rumgedreht und mein Vater war da und die Angst war weg. Alles war gut. Heute bin ich froh, dass mein Vater damals nicht mit Verbrechern kämpfen musste. Hätte er auch nicht geschafft. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ist das nicht ein Bild dafür, wie wir mit Gott umgehen können? Dass wir unsere Ängste zu Gott bringen und dass, wenn wir hinter Gott sind, dass unsere Angst dann vorbei ist. Dass die Angst wie weggepustet ist, wie es damals als Kind war, wenn wir dann von irgendwelchen schrecklichen Verbrechen gehört haben. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns erinnern, wenn wir solche Lieder singen, wenn wir uns daran festhalten. Am Schluss des Psalms in Vers 11 und 12 spricht Gott selbst. Hört auf, ruft er, und erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völkern, ich habe Macht über die ganze Erde. Oder die Hoffnung für alle sagt, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Hört auf, seid stille, hört doch auf. Habt doch den Mut, mir zu vertrauen. Also er sagt das hier denen, die toben, aber genauso sagt er es uns doch auch. Werd doch still, bleib bei mir, bleib an meiner Hand. Seht ihr, solche Psalmen und solche Worte, die haben wir doch schon tausendmal gehört. Und im Kopf ist das doch alles kein Problem, da wissen wir das. Wir wissen, Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Aber mein Problem ist, dass wenn ich vor der Angst stehe, ich dann wie das Kaninchen riesen Augen kriege und vergesse wegzulaufen, wie vor der Schlange. Dass ich vergesse, dass ich einen Gott habe, der größer ist, der stärker ist, hinter dem ich mich verstecken kann. Wie gehen wir damit um? Erinnern wir uns daran, dass Gott allmächtig ist? Das wissen wir auswendig. In vielen Kirchen wird es im Glaubensbekenntnis immer bekannt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, an den Gott, der alles kann. Aber wenn wir in der Situation sind, dann vergessen wir es. Und daran möchte ich mich erinnern, wieder neu erinnern. Der Herr, der allmächtige Gott, steht uns bei. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ich brauche die Praxis. Ich brauche es, dass ich mich darauf einlasse. Und das ist mein letzter Gegenstand. Ich habe euch meine Badehose mitgebracht. Die Badehose ist für mich ein gutes Symbol, was das angeht, was Glauben auch angeht. Wenn man Glauben mit Schwimmen vergleichen würde, ist es so, dass ich jemand bin, der ganz viele Bücher liest über erfolgreiche Schwimmer der letzten Jahrhunderte. Ich lese, was sie alle gemacht haben, ich lese, wie gut die geschwommen sind. Ich beschäftige mich auch mit verschiedenen Schwimmtechniken. Was besser ist, welcher Beinschlag beim Kraulen, beim Brustschwimmen, keine Ahnung. Ich singe Lieder, wo es vom Schwimmen die Rede ist und wie gut es ist im Wasser und dass ich in, keine Ahnung. Ich kann mich auch mit Leuten darüber streiten, ob es besser ist, mit Flosse zu schwimmen oder ohne Flosse. Ob man mit Taucherbrille bessere Erfolg hat oder ob das erlaubt ist. Ich kann die Baderegeln auswendig und kann die rezitieren mit vielen Leuten. Was ist das, was ich nicht erwähnt habe? Dass ich ins Wasser bin. Und das ist oft so. Glaube ist oft bei mir eine Kopfsache. Und der Glaube muss ins Herz hineinrutschen und muss in die Hände hineinrutschen. Und das ist das, was uns oft schwerfällt, wo es mir hilft, mich zu erinnern, dass Gott meine Zuversicht und Stärke ist und dass ich das im Alltag lebe, dass ich ihm die Dinge ausbreite, die mir Sorgen machen und Ängste machen. Übrigens kriegen wir oft gesagt im Gottesdienst von unserem Pfarrer, es ist gut, wenn wir Gott sagen, wie groß unsere Ängste sind. Aber es ist auch gut, wenn wir unseren Ängsten manchmal sagen, wie groß unser Gott ist. Das ist so eine Umkehrung in der Praxis, was ich manchmal brauche. Ich brauche die Einladung, mich auf Gott zu verlassen. John Ortberg erzählt mal die Geschichte von einem kleinen Mädchen, das am Rande eines Swimmingpools steht. Und dieses Mädchen steht da und schaut in das Wasser und sieht, das Wasser ist ganz schön tief. Es ist wahrscheinlich auch ganz schön kalt und das Becken ist riesengroß. Und sie schaut auf sich und sie überlegt sich, so gut schwimmen kann ich gar nicht. Was passiert, wenn ich jetzt da reinspringe? Schaffe ich das? Und dann beschreibt er, wie das Mädchen eine Stimme hört. Komm, ich bin da. Wag den Sprung. Komm in meine Arme. Und dann blickt sie runter ins Becken und sieht dort ihren Papa, der die Arme ausbreitet. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Und Gott will, dass wir Vertrauen wagen und dass wir es wagen, uns auf ihn einzulassen. Und deswegen haben wir keinen Grund zur Angst, sondern wir haben Grund zum Loben und Grund, Gott zu danken, weil er eine feste Burg ist. Amen. Ich möchte mit uns beten und möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Lieber Vater, du kennst uns und du siehst, was wir für Menschen sind. Und du siehst, wie oft wir dich aus dem Blick verlieren. Gerade in Zeiten wie den jetzigen, wo es so vieles gibt, was uns Angst macht und was uns in Grauen versetzt und wo wir keine Lösungen haben. Aber Herr, du hast Lösungen, du hast Antworten und du bist größer und du hast Macht. Viel mehr Macht, als wir uns vorstellen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da immer wieder daran erinnerst, dass du uns daran erinnerst, wie groß du bist und dass du eine Zuflucht bist und eine Stärke. Und danke, dass du für uns alles gegeben hast und dass wir an deiner Hand sein dürfen. Schenk uns das Vertrauen, dass wir den Sprung in deine Arme wagen und an deiner Hand bleiben, Herr. Stärk du da unser Vertrauen und geh du mit uns in diese Woche, Herr. Amen.